Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre der Hochschuldidaktik Sachsen. Herzlich willkommen, lieber Jürgen.
Hallo Claudia, ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr. Wir werden heute mal einen etwas anderen Podcast haben. Es ist nämlich eine Premiere. Wir sitzen tatsächlich beide im Trafohaus, aber in zwei verschiedenen Büros, weil die Technik im Trafohaus noch nicht so weit ist, dass wir das aus einem Büro machen könnten. Aber wir sitzen wirklich gerade so Tür an Tür, beziehungsweise einmal über den Gang und werden ein bisschen über Lehre plaudern, aber vielleicht auch ganz schön ein paar Blicke zurückwerfen. Denn du hast, ich will jetzt noch nicht sagen, deinen Transponder an der Uni Leipzig abgegeben. Das glaube ich noch nicht, aber bist auf dem Wege dahin, deinen Transponder abzugeben. Und hast aber lange an der Uni Leipzig gearbeitet. Und darüber werden wir ein bisschen reden, wie Lehre sich vielleicht auch in den letzten Jahren verändert hat. Bevor wir damit starten, vielleicht stellst du dich aber erstmal ganz kurz vor, was eigentlich so dein Job im Moment an der Uni Leipzig ist.
Ja, also mein Job an der Uni Leipzig ist mehr oder weniger die abgespeckte Variante meines Jobs an der Uni Leipzig in den letzten 47 Jahren. Das haben wir irgendwie mal ausgerechnet, als wir irgendein Interview hatten, wie lange ich hier bin. Und zwar auf der einen Seite lehre ich noch an der Anglistik, aber statt eben mehreren Kursen nur ein. Und das aber jedes halbe Jahr und auch im Wintersemester. Insofern wird es mit dem Transponder nicht ganz so schnell gehen. Das macht mir sehr viel Freude, englische Literatur im Wesentlichen. Und der andere Job ist eben immer noch das ZLS in verschiedenen Projekten zu unterstützen. Und ganz offiziell bin ich ja noch immer der Fachvorstand des ZLS. Bis zu den Neuwahlen ist der alte Vorstand im Amt. Und ich habe das natürlich als Verantwortungsgefühl, auch weil ich jetzt mehr Zeit habe, gerne angenommen. Und in diesen beiden Dingen bin ich nach wie vor hier. Und zu mehr, was insbesondere auch das ZLS anbelangt, kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs.
Genau, jetzt hast du gerade schon gesagt, die Lehre macht dir sehr viel Spaß. Deswegen auch von meiner Seite die erste Frage, die wir immer allen Gästen im Podcast als allererstes stellen. Was macht für dich denn gute Hochschullehre aus?
Also ich bin ja insofern an altes Kaliber und noch nach anderen Kriterien auch didaktisch geschult worden. Und es liegt auch, glaube ich, in meiner Persönlichkeit eine bestimmte Beharrung auf älteren Lehrmodellen. Also habe ich mal meine beiden Kolleginnen als Vorstände des ZLS vor 10 Jahren oder so gefragt, wie sie denn das mit den Lehrmethoden so definieren würden. Die eine Didaktikerin, die andere Erziehungswissenschaftlerin. Mhm. Und dann haben sie mir gesagt, naja, eigentlich ist gute Lehre, wenn man authentisch ist. Okay. Also wenn die Person, die lehrt, mit dem, wie sie lehrt, so umgeht, dass man Authentizität für die Sache spürt. Und da ich, das war der Ausgangspunkt, ein eher frontal Unterrichtender bin und immer war, haben sie dann zu mir gesagt, ja, zu dir passt das auch. Und vermutlich passt das zu mir. Und insofern denke ich, gute Lehre passt bei mir zu Frontalunterricht alte Schule, bei anderen passt andere Dinge. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Studierenden merken, dass man hinter diesen Sachen, die man lehrt, steht und dass man sie mit Begeisterung macht. Und dann ist das Wie, auch ob es digital ist oder nicht, sekundär. Mhm.
Also über authentisch können wir wahrscheinlich auch gleich noch viel reden, weil vielleicht hat sich da ja auch was geändert. Du hast gerade gesagt, 47 Jahre bist du an der Uni Leipzig. Lehrst du seit 47 Jahren an der Uni Leipzig?
Nee, ich war 4 Jahre Student, da habe ich noch nicht gelehrt. Und nach den 4 Jahren, also ich habe 76 angefangen zu studieren, ich lehre seit 80. Das sind dann 43.
Okay, also ich bin 76 auf die Welt gekommen. Das heißt, wir kriegen da jetzt schon glaube ich, können jetzt mal so ein bisschen chronologisch durchgehen. Als ich in den Kindergarten kam, hast du deine erste Lehrveranstaltung an der Uni Leipzig gemacht. Wie war das? Also wie hast du Erinnerungen an deine Zeit als Studi an der Uni Leipzig und was sind das für Erinnerungen und auch an deine ersten Lehrveranstaltungen an der Uni Leipzig? Jetzt starte ich doch mit so einer Frage.
Ja, gerne. Ich habe gute Erinnerungen an die 4 Jahre zwischen 76 und 80. Unser Studium war ja doch relativ anders als das heutige. Ne? Es war organisiert wie eine Spiel an der Schule. Du hattest dann eine feste Seminargruppe, wie eine Klasse. Und du hattest feste Pläne, wann du wo zu sein hattest und nichts mit Wahl und Raussuchen oder so. Und das Schöne an der Gruppe war, dass da auch eine gewisse ja, über die Jahre Geschlossenheit, ne, und Verbundenheit gewachsen ist und man sich sehr helfen konnte, was den heutigen Studierenden, und das sehe ich immer mit großer Sorge, nicht mehr gegeben ist, weil die müssen sich ihre eigenen Kontakte aufbauen und finden wirklich selten 20 Leute, die zufällig mit ihnen in einer Gruppe sind und wo man auch nicht jeden mag, aber wo man dort miteinander auskommt. Und wir treffen uns heute noch, also alle 2 Jahre jetzt, weil wir ja alt sind. Ja, aber da siehst du mal, dass das doch auch über ein Leben gehalten hat. Und
sind davon viele an der Uni geblieben wie du oder machen die was ganz anderes heute?
Eigentlich sind die alle Lehrerinnen geblieben. Kurzzeitig war mal die eine oder andere an der Uni, ist dann aber auch an die Schule zurückgegangen in den Wirren. Also die meisten sind wirklich Lehrer und Lehrerinnen geworden oder zumindest in Lehrberufen.
Und das war damals eigentlich auch Ziel des Studiums? Also das, was du studiert hast, war eigentlich mit...
Ja, ich habe Lehramt studiert, Englisch und Deutsch.
Okay.
In der DDR an der Uni war das Lehramt für Englisch und Deutsch. Alle Lehrämter an der Uni wurden mit dem Ziel des Abiturs studiert. Ne? Also haben die Abiturlehrbefähigung gehabt, die pädagogischen Hochschulen, nur die Befähigung bis zur 10. Klasse, also zur mittleren Reife.
So, und jetzt sind unsere Lebensläufe wieder ähnlich. Du hast dann beschlossen, ach, ich bleib doch noch mal ein bisschen an der Uni. 1980 und bei mir war das eher so 2000, dass ich in einer ähnlichen Situation war, nach dem Lehramtsstudium zu denken, auch jetzt Schule vielleicht doch nicht, bleib lieber an der Uni. Also 1980 hast du dann gedacht, ich bin jetzt fertig mit dem Studium. Was war das damals für ein Abschluss?
Das war Diplomlehrer. Ich bin Diplomlehrer für Englisch und Deutsch. Diplom war sozusagen das Äquivalent für den Magisterabschluss, ja, der für die ja für andere Fächer noch erteilt wurde. Und, die hatten Magister ganz abgeschafft. Das waren alles Diplome. Ich glaube, alle Abschlüsse der Uni waren auf Diplom gezogen. Du warst dann auch der Diplom-Germanist oder irgend sowas. Ja,
und du warst Diplomlehrer für Englisch und Deutsch. Und war das deine Entscheidung oder ist jemand auf dich zugekommen, dass du an der Uni geblieben bist?
Es war meine Entscheidung, aber die Entscheidung war natürlich nicht wie bei dir, dass man sagt, ja, dann bleibe ich halt. Es gab eine gewisse Anzahl von Forschungsstipendien, hieß das, also postgraduale Stipendien. Und für die konntest du dich bewerben. Und du musstest aber eben sehr gut sein und irgendjemanden musste aufgefallen sein, dass du sehr gut bist. Und dann haben die dir gesagt, also okay, den nehmen wir. Und das war dann sowohl gesellschaftliche Aktivität als auch fachliche Kompetenz. Und da hatte ich Glück. Ich habe mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich würde das gerne machen. Und der Prof für englische Literatur hat gesagt, ja, ich würde sie nehmen. Und dann konnte ich
in
englische Literatur habe ich dann promoviert über Shakespeare, habe aber dabei immer gelehrt. Das hätte ich nicht müssen, aber das wollte ich.
Was ist denn weißt du noch, was deine erste Lehrveranstaltung war?
Ja, es war eine Einführung in die anglistische Literaturwissenschaft, das, was ich heute lehre. Es ist wie ein Zirkel. Das habe ich mein Leben lang durchgelehrt und jetzt gebe ich eben diese Veranstaltung noch, weil wir da 15 parallele Veranstaltungen haben, da brauchen sie dann immer jemand. Und damit habe ich angefangen und dann habe ich Shakespeare gelehrt und dann hat sich das sozusagen aufgefächert und nach der Wende habe ich dann praktisch die ganze englische Literatur von Beowulf bis Harry Potter durchgelehrt.
Okay, aber wenn du jetzt sagst...
Also nicht immer zur gleichen Zeit.
Ja, das hatte ich jetzt gehofft für dich und für die Studis, dass es nicht zur gleichen Zeit war. Ja. Aber wenn du sagst, im Grunde die Vorlesung gibst du jetzt heute auch und eben hast du gesagt...
Nee, die Vorlesung nicht, ich mache jetzt ein Seminar. Die Vorlesung habe ich in der Zwischenzeit gegeben, weißt du?
Okay.
Meine erste Vorlesung war, glaube ich, waren Teile zu Hamlet, habe ich mal übernommen. Und die erste längere Vorlesung war zur Literaturgeschichte Großbritanniens. Da war der Prof nicht da und da bin ich eingesprungen und habe die gehalten.
Aber wenn du jetzt auch sagst, das Seminar ist durchaus nicht unähnlich dessen, was du ganz am Anfang gemacht hast. Und dann hast du gesagt, was für dich in der Lehre wichtig ist oder was du auch gelernt hast, was eigentlich für Studierende wichtig ist, damit die gut lernen können. Bei dir ist authentisch sein. Hat sich da was geändert, wie du authentisch 1980 gelehrt hast und authentisch 2024 lehrst?
Das müsstest du vermutlich die Studierenden fragen.
Jetzt ist keiner da, den kann ich jetzt gerade nicht ziehen.
Kannst nicht fragen. Das ist ja für einen selber, also ich würde die Frage mit einem klaren Nein beantworten. Ich bin nach wie vor ich und ich bin auch nicht wesentlich anders und ich habe auch keine wesentlich anderen Perspektiven auf die britische Literatur. Also selbst Epochenumschwünge haben mich da nicht groß verändert. Also der Shakespeare von damals, den habe ich nur, weil die gesellschaftlichen Umstände das verlangt haben, ein wenig sozialistisch aufgehübscht, ne, so mit Volk und so. Aber ich habe keine Sachen gesagt, die nicht bei Shakespeare standen. Und insofern denke ich, dass die Analysen, die Art und Weise, wie ich es gemacht habe und auch das, was ich gemacht habe, sich nicht signifikant unterschieden haben. Die DDR war 1980 auch nicht mehr ganz so ein doktrinäres Land wie in den Jahren vorher. Ich hatte da auch viel Glück. Wir konnten dann eben auch schon, was weiß ich, mal über Orwell sprechen. Den konnte man nicht lernen, aber man konnte über ihn sprechen. Wir haben William Golding gelehrt. Das war schon eine große Leistung. Der war vorher tabuisiert. Also auch die Postmoderne war da, die war schon in meinem Studium auf mich gekommen, vor allen Dingen die amerikanische. Das heißt also, wir haben in den 80ern sehr vergleichbar zur westlichen Welt das, was wir heute Cultural Materialism nennen, also Kulturmaterialismus gemacht, der sich ja für uns sehr günstig, ne, aus Marxismus auf der einen Seite und vielen anderen Theorien auf der anderen Seite speiste. Mhm. Und damit habe ich da wirklich eine Kontinuität. Ich bin sicherlich älter geworden und ein bisschen krantiger und die Studis haben mich damals als einen der ihren gesehen und jetzt könnte ich ihr Großvater sein. Aber ich merke das nicht. Also die sind immer noch, also ich finde, das sind immer noch gleich.
Okay, aber jetzt können wir ja die Frage umdrehen, weil du ja zu Recht gesagt hast, dann müsstest du eigentlich die Studis fragen oder die Studierenden fragen. Wie haben sich Studierende verändert in der Zeit? Also stellen die andere Fragen, gehen die anders mit dir um, jetzt gar nicht, weil du älter geworden bist, sondern merkst du, es ist eine andere Atmosphäre in Seminaren heute, als das in den 80ern oder auch 90ern war?
Naja, die Gruppendynamik damals, ne, die ja alle hatten, hat natürlich bedeutet, dass es sich verfestigt. Leute, die immer mitmachen, Leute, die immer was zu sagen haben, Leute, die praktisch nie was zu sagen haben und mussten dann irgendwie aufgefordert werden, was zu sagen. Das war schon irgendwie stabiler, aber das eine. Auf der anderen Seite kannte man sich gut und hatte demzufolge auch keine Angst zu sprechen. Das ist natürlich gerade heute bei Einführungskursen eine psychologische Schranke, warum manche nicht teilnehmen. Ich hatte entweder in den letzten Jahren immer sehr viel Glück oder hatte, weiß ich nicht, meine Art ist eben dann doch auch so, dass sie keine Angst vor mir haben zumindest. Und ich lasse sie halt auch immer Vorträge halten vom ersten Tag an. Und das können sie sehr gut. Was sich natürlich ganz dolle geändert hat, ist ihr Englisch.
Okay, besser oder schlechter?
Deutlich besser. Okay. Also eine meiner Theorien ist, die Anglistik ist praktisch die einzige Gewinnerin, weil alle anderen klagen ja immer über die immer weniger wissenden oder weniger kompetenten Studierenden. Wir sind ganz klar die sagen müssen, bei uns hat sich das, also ob du Germanistik oder Anglistik studierst, ne? Sprachlich gesehen ist das zumindest bei dem Klientel, das wir haben, mit dem relativ hohen NC, völlig identisch. Also wir müssen natürlich ein bisschen schleifen, es ist ja immer noch eine Fremdsprache, also die brauchen Sprachpraxis, aber die Lesequalität, die Verständnisqualität, die Kommunikationskompetenz sind so unglaublich hoch. Soweit war ich am Ende meines Studiums nicht, okay, wie die heute am Anfang ihres Studiums sind. Das ist eine deutliche Veränderung. Dafür haben sie im praktisch gesamten Kontext der britischen Literatur, der britischen Geschichte keinerlei Ahnung.
Und hatten Sie das 1980?
Also die Magna Carta kannte man und man kannte auch 1966 die Battle of Hastings. Und man kannte natürlich auch, das hatte man im Studium nebenbei mit zu belegen, bestimmte philosophische Entwicklung von der Antike bis zu Marx und damit gesellschaftliche Grundsituation. Das ist heute nicht mehr so da.
Okay. Meinst du, das wäre manchmal in so Kontext Studium Generale oder so wieder ganz wichtig, weil das wäre ja vielleicht manchmal gar nicht nur wichtig für Anglisten?
Also ich meine, nichts ist unideologisch. Ne? Man wird auch das nicht ideologiefrei lernen können. Aber man muss es ja nicht mit der ideologischen Brille des Marxismus lesen, wo das sozusagen teleologisch dahin kommt, dass alle vorher ein bisschen blöd waren und man nur klüger ist. was die Geschichte ja schön korrigiert hat.
Ja.
Aber ich denke mal, gerade für die Geisteswissenschaften wäre ein Studium Generale das verpflichtend, zumindest die Philosophiegeschichte und die Ökonomiegeschichte lehrt, damit man die Grundlagen hat, ne, was Marx ja gemacht hat, die politische Ökonomie des Kapitalismus und die Geschichte der Philosophie. Das wäre schon sehr hilfreich, weil da hast du ein Gerüst, wie gesagt, du musst es ja nicht aus einem marxistischen Blickwinkel machen, sondern eben vielleicht in einer Art pluralistischen Perspektivik. Das würde ich sehr nützlich finden, weil die Menschen können, wenn sie das gelernt haben, Dinge viel besser einordnen.
Ja, jetzt ist das eigentlich gerade ein ganz guter Überschwung Schlag oder ein Wechsel in unserer Unterhaltung zu deinem zweiten wichtigen Aufgabengebiet noch an der Uni Leipzig, aber vor allem in den letzten Jahren. Du bist dann irgendwann ein bisschen raus aus der Anglistik und hast dich immer mehr um Lehrerbildung und um das Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung, ZLS, gekümmert oder hattest dort eben auch die Funktion des, ich glaube, geschäftsführender Direktor heißt es an der Uni Leipzig, ich weiß, oder ich, Direktor?
Erst war ich Vorstand, dann war ich geschäftsführender Direktor und dann war ich, die letzten Jahre war ich Direktor, weil sie eine Direktorenstelle, eine unbefristete Direktorenstelle geschaffen hatten, da absehbar war, dass das mit dem Wechsel des Direktoriums bei den drei Vorständen mit einer Größe von bis zu 150, 160 Mitarbeitern nicht mehr machbar war. Die Aufgaben waren einfach so gewachsen. Ich habe aber in gewisser Weise seit meinem Studium mich mit der Lehrerbildung beschäftigt, weil ich war immer in irgendwelchen Kommissionen. Also schon nachdem ich angefangen habe als Forschungsstudent und dann später als Lehrkraft an der Anglistik. Also gab es ja nicht, es gab eine Sektion Germanistik und Literaturwissenschaft und da war die anglistische Literaturwissenschaft dabei und eine Sektion theoretische und angewandte Sprachwissenschaft und da war die anglistische Linguistik dabei und die Sprachpraxis und die Fachdidaktik und so. Es war alles ein bisschen anders gegliedert, aber dann nach 90 war es dann eben wieder die Anglistik oder 92 sind sie, glaube ich, gegründet worden. Aber wie auch immer, in all diesen Zeiten habe ich mich auch immer ums Lehramt mitgekümmert, verantwortlich. Die DDR hatte nur, also an der Uni Leipzig, Englisch nur im Lehramtsstudium oder im Dolmetscherstudium. Anglistik konnte man hier nicht studieren. Sodass ich praktisch immer den Lehramtsblick hatte und als dann die Wende kam, wurde eine Kommission beim Prorektor für Studium gegründet, Kommission Lehrerbildung, die in gewisser Weise der Vorläufer des heutigen ZLS ist. Und in der war ich Mitglied über all die Jahre. Also insofern war das eine logische Kontinuität und als das ZLS gegründet wurde, hat man nicht gefragt, wer hat denn da Ahnung und will denn da mitmachen, sondern man hat auch irgendwie nach so einer Quote Leute reingeholt und da war mein Chef, Professor Schenk, drin als Professor für englische Literatur, Fachvertreter für Englisch. Ja. Und dem war das dann aber irgendwie zu viel oder das hat ihn nicht so sehr interessiert. Und dann hat er gesagt, würdest du das machen? Oder ich habe zu ihm gesagt, ich mache das für dich. Und das kam zusammen mit diesem Wechsel des Lehramtes von dazwischen der Bachelorisierung, die hatte ich wesentlich mitgestaltet, Bachelor Master, diese Umstellung an unserem Institut und dann eben auch dem immensen Aufwuchs des Lehramtsstudiums. Ja. In diesen Zeiten bin ich dann rüber gewechselt, also so um 2004 ist das ZLS gegründet worden und dann war ich noch ein paar Jahre nur einfach in der Lehrerbildung beschäftigt mit und habe mich mit drum gekümmert, aber eben eher so auf Institutsebene. Und dann bin ich, glaube ich, 12, bin ich Vorstand geworden, ein halbes Jahr, und dann war ich Direktor.
Da haben Jürgen und ich im Übrigen das erste Mal miteinander zu tun gehabt. Deswegen,
richtig. Es war eine meiner ersten Amtshandlungen. Da haben wir ihr habt eine Konferenz gehabt, da kennen wir uns her.
Da haben wir eine Konferenz gehabt und wir haben diesen Lehramtskompass, als ich damals die Professur vertreten habe, haben wir gemeinsam mit Brigitte Latzko und anderen mal überlegt, wie so ein Lehramtskompass aussehen könnte, damit Leute sich gut orientieren können vor dem Studium, im Studium, wo es eigentlich hingehen soll und wo sie noch Kompetenzdefizite vielleicht bei sich selber feststellen oder auch feststellen, dass sie Sachen schon ganz toll können.
Richtig.
Was sie aus anderen Kontexten und sowas mitbringen, da haben wir zusammengearbeitet.
Haben wir.
Wie kam das? Das ist vielleicht für den einen oder anderen ja mal interessant zu wissen. Die Uni Leipzig hat ja in der Zwischenzeit lehrerbildungsmäßig passiert ja unheimlich viel oder hat viele Lehrerbildungsstudierende an der Uni Leipzig. Mhm. Wie kam das, dass Leipzig da so rein ist in das Thema? Oder warum ist das wichtig, dass das so groß geworden ist?
Also ich glaube, wir sind einfach proportional angewachsen zunächst. Also es war ja so, dass Leipzig hatte, glaube ich, immer die meisten Lehramtsstudierenden.
Okay. Ne?
Dadurch, dass die pädagogischen Hochschulen ja abgeschafft wurden und Leipzig die Uni hatte und ein Vollprogramm, sind natürlich automatisch dann alle Lehramtsfächer hier im Umfeld an der Uni Leipzig eingerichtet worden. Dann ist Chemnitz weggefallen, dann gab es nur noch Dresden und Dresden hatte ja keine Uni, sondern nur eine technische Hochschule und ein Institut oder eine pädagogische Hochschule. Die sind dann eben zur technischen Uni zusammengefasst worden. Und, oder ist oder hatten die eine technische Uni und da ist das Lehrerbildungsinstitut nur dran gegangen. Das kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen. Ich glaube, die hatten eine technische
Uni. Eine TU, ja.
Ja, ich glaube schon. Aber hatten eben keine Universität, die Lehrerbildung
gemacht. Ja, das ist es.
Muss man es vielleicht korrekterweise sagen. Kannst mal sehen, wie man die Dinge vergisst.
Okay.
Und Chemnitz hatte ja auch erst Lehrerbildung und dann aber ist es geschlossen worden. Und da ist Leipzig immer schon die größte der Lehrerbildungseinrichtungen gewesen, auch wegen der Fächervielfalt, die wir halt hatten. Und als die Zahlen des Lehramtsstudiums so hoch gegangen sind, hat natürlich Leipzig proportional mehr genommen als Dresden. Okay. Und dann erst im Nachhinein haben sie ja Chemnitz in kleiner Form wieder aufgemacht. Und dann gab es natürlich durchaus auch die Wünsche von relativ vielen Verantwortlichen, also in der erziehungswissenschaftlichen Fakultät am Zentrum ist dann diese Seiteneinsteigerausbildung WHL kreiert worden. Und dann hatten wir natürlich einen Prorektor mit Professor Hofses, dem Lehrerbildung sehr am Herzen lag. Und insofern haben dann, sagen wir mal, die Ministerien gepusht und wir haben gezogen. Und mit der Tatsache, dass dann ja 2012 auch ein riesiges, millionenschweres Bildungspaket kam, ja, das dann zweimal verlängert wurde, bis es jetzt eben in diesen Zukunftspakt da geflossen ist, war natürlich auch in zunehmendem Maße an den Fakultäten die Bereitschaft, sich ums Lehramt zu kümmern, da, weil die das erste Mal seit langen Jahren des Darbens und Abbauens wieder einen Stellenaufwuchs hatten. Und der kam aus dem Lehramt. Und da sind also auch sehr traditionelle Fächer, ich will jetzt mal keinen Namen nennen, wo Lehramtsstudierende immer eher Taxifahrer wurden und demzufolge belächelt, plötzlich doch sehr stark aufs Lehramt aufmerksam geworden und haben die dichotomische Abwertung, ne? Die Magister und Masterstudenten sind super und die Lehrämter sind blöd, aufgegeben. Und das waren, glaube ich, so Komponenten, warum das so wichtig geworden ist.
Ja. Jetzt ist es ja im Moment so, das nehme ich jedenfalls wahr, jetzt ist ja Hochschuldidaktik, hat ja keinen Fokus unbedingt auf Lehrerbildung. Für uns sind ja die Lehrenden, egal welcher Fächer, immer interessant. Aber natürlich merken wir schon, dass es in Leipzig, aber auch in Chemnitz und Dresden eine große Rolle spielt. Aber mit diesen Seiten- und Quereinsteigern ja auch nochmal so eine Tendenz gibt, die Lehrerbildung nochmal anders auch in die Breite und Fläche zu kriegen zum Teil. Ne? Also das... Was siehst du als weitere Tendenzen jetzt, wenn du immer noch drin bist, aber dich doch auch aus manchen Aufgaben, auch so strategischen Aufgaben vielleicht nach und nach rausziehst? Was siehst du als strategische Entwicklung so für die Lehrerbildung in Sachsen für die nächsten Jahre auf die Kollegen, die dann nach dir jetzt die Verantwortung haben, zukommen?
Ja, also zunächst muss ich sagen, dass ich sehr dafür wäre. Wir haben das also wirklich mit Herzblut hier gemacht, diese Seiteneinsteigerqualifizierung fortzusetzen. Nicht in der Menge und nicht aus dem Grunde, dass man Not hat, sondern einfach als die Nutzung einer sehr guten, flankierenden Ressource, wo Menschen reinkommen, die eben nicht Schulbank, Uni, Schulbank machen, sondern die zwischendurch auch mal was anderes gemacht haben. Und nun aber aus welchen Gründen auch immer, finden, sie können dieses Wissen und diese Haltung auch an den Schulen gut einbringen. Das ist für mich erstmal per se enorm bereichert und das wird auch wissenschaftlich durch Studien gestützt, dass es das ist. Mhm. Das wird nicht bei jedem klappen, aber das klappt auch nicht bei jedem, den wir genuin ausbilden an der Schule.
Ja, das stimmt.
Also das sehe ich als einen wichtigen Punkt, wobei ich hier sagen muss, für alle, die kritische Blicke auf Seiteneinstieg werfen, wir haben die Ausbildung entlang der Studiengänge unserer grundständigen Ausbildung gestrickt. Das heißt, jeder und jede, die hier im Seiteneinstieg qualifiziert wurden, haben mehr oder weniger, eher mehr als weniger, die gleiche Ausbildung gekriegt im Volumen und in der Struktur wie die grundständigen Studiengänge. Ja, und das gehört natürlich dazu. Also sie dann beim Schnellverfahren durchzujagen, ist sicherlich nicht die Idee.
Ja.
Aber das ist eine. Das Weitere, was ich denke, was sicherlich nützlich sein wird und kommen muss und wo wir ja auch anfangen, was zu machen, das haben ja beide Minister für Ende des Monats Mai angekündigt, ist eben die Lehrerbildung wieder mehr in die Fläche zu geben. Es war offensichtlich doch ein Fehler, sie so stark an den drei Universitätsstädten oder eigentlich an den zwei Universitätsstädten. Ne? Chemnitz macht ja nicht nur im Sinne von qualitativ, aber eben von der Menge und von der Begrenzung nur Grundschullehrerausbildung mit jetzt wohl mit einem Grundschullehrer plus. Aber das sind wenige. Und jetzt der Versuch zu kooperieren zwischen den Unis und eben Fachhochschulen, wie wir das mit Görlitz-Zwickau, Zittau im Auftrag des Landtags letztlich, ne, ist eine Koalitionsvereinbarung, die wir da umsetzend machen. Das halte ich auch für einen sehr gangbaren Weg und da wünschte ich mir dass die Gesetzeswerke auch etwas mehr Flexibilität in der Art und Weise, wie wir das gestalten, ne, zulassen würden. Denn wenn man sowas macht, dann muss man das auch anders machen, als wir das vielleicht an der Uni machen. Ne? Ja. So, das sehe ich, Seiteneinstieg hatte ich gesagt. Ja, und was man sicherlich auch noch weiter überlegen kann, ist, dass Lehrer und Lehrerinnen eben nicht nur bei den zwei Fächern, die sie an der Uni studieren, bleiben, sondern vielleicht später auch mal ein anderes Fach draufsatteln. Ja, mhm. Und, oder vielleicht auch solche Konzepte wie, dass man Teilzeitlehrer ist und Teilzeit noch irgendwo anders arbeitet, einfach weil man es will, ja. Damit man unterschiedliche Lebenswelten hat. Ich meine, Lehrer ist jetzt ein Beruf, wo man sich eigentlich intern natürlich qualifizieren kann und soll, aber eigentlich nicht weiterkommt. Mhm. Du bist das nach dem Studium und bist das, wenn du in Rente gehst, ja immer noch.
Es und wenn, ja, dann ist eigentlich eine Option Schulleitung oder sowas, ja, aber das will aber ja da auch bist nicht jeder. Raus, das ist ja nicht genau. Nee. Ist ja nicht Lehrer, ja, weiter, sondern
aber ich stelle mir eigentlich einen anderen Job. Ganz super vor. Und es gibt da Musik, gibt es das ja zum Beispiel auch, ne? Ja. Dass du Musiker bist und dann bist du aber auf der anderen Seite, gibst du noch an der Schule Musikunterricht. Und warum sollen nicht Leute auch, sagen wir mal, Schriftsteller sein und gleichzeitig Deutsch lernen? Das gibt es ja bei Creative Writing sowieso. Aber weißt du, sowas könnte ich mir für die Zukunft vorstellen, damit auch dieses relative Abgeschottetsein dieses Klassenraums und dieser Lehrerzimmer vielleicht mal ein bisschen durchbrochen wird.
Ja. Was würdest du denn gerne nochmal an der Uni machen? Was du in den 47 Jahren, die du hier warst, vielleicht bisher noch nicht gemacht hast? Also ich weiß, die letzte Vorlesung ist schon legendär. Also wenn Sie auf der Webseite der Uni Leipzig nochmal gucken wollen.
Die habe ich gleich zweimal gemacht. Einmal vor der Pandemie, wo es dann wirklich für 2 Jahre die letzte war oder anderthalb Jahre die letzte war. Und dann habe ich sie gleich nochmal gemacht, als wir wieder lernen konnten, als Ende sozusagen des jeweiligen Wintersemesters. Was habe ich noch nicht gemacht? Das ist meine
Gibt's sehr gute. Gibt's irgendein Thema? Gibt's irgendwas aus der englischen Literatur, wo du sagst, dazu hätte ich eigentlich gerne noch mal ein Seminar gemacht
an der Uni? Nee, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe vor allen Dingen nach der Wende, wo wir dann ja nicht mehr so fixiert waren mit den Stundenplänen, sondern machen konnten, was wir wollten, im Sinne von, dass wir selbst bestimmt haben, was wir lernen, habe ich wirklich bei Beowulf angefangen und bin alle Perioden, alle Genres durchgegangen und habe eben in den langen Jahren dann Sachen rausgesucht, die ich dann abgearbeitet habe. Ich würde, glaube ich, wenn ich mir noch was wünschen könnte, würde ich, glaube ich, mal mit Studierenden eine Exkursion wieder zu Shakespeare-Städten machen. Nach Stratford oder zum Globe nach London oder so. Wenn es mir jemand organisieren würde, da zur Organisation hätte ich keine Lust. Aber
okay, verstehe.
Aber das würde ich machen, das habe ich eigentlich nie gemacht.
Okay.
Ja, das wäre was.
Studentische Partizipation wird in der Hochschuldidaktik großgeschrieben, Jürgen. Also die Studenten in die Organisationspflicht nehmen, dann ist das der Partizipationsteil und dann kommt vielleicht eine schöne Exkursion mal raus. Jetzt sind wir schon...
Warte mal, lass mich noch eine Anmerkung machen dazu. In meiner blühenden Jugend habe ich sehr viel von dieser studentischen Partizipation dann doch gehalten, fällt mir gerade ein. Ich habe die immer im Seminargebäude, ich habe ja Shakespeare gemacht, ne? Shakespeare gelernt. Ja. Und da habe ich die im Seminargebäude unten, wo die Treppen ins Keller runtergehen, ist doch wie so ein Podest und die Doppeltreppe endet.
Ja.
Und da haben wir immer in der letzten Stunde unseres Kurses, ich war glaube ich auch mal im Sommersemester, haben wir die Handwerkerszene aus Mitsommernachtstraum gespielt. Und das habe ich ganz und vollständig den Studierenden überantwortet und war dann nur so ein bisschen Berater. Das hat super geklappt. Das wäre auch was ich nochmal machen würde.
Ja, sehen Sie. Also die alle, die uns jetzt gar nicht aus Leipzig zuhören und diese Folge hören, sondern ich weiß nicht, wo sitzen. Sie haben jetzt auch nochmal einen Grund, nach Leipzig zu kommen und mal das Seminargebäude der Uni zu besuchen und da mal zu gucken, wo diese Treppe endet, über die Jürgen und ich gerade gesprochen haben. Und wir hatten beide, glaube ich, ein Bild vor Augen, aber der ein oder andere von Ihnen wahrscheinlich nicht. Aber besuchen Sie es mal, gucken Sie es sich an und vielleicht kommen Sie und Jürgen und irgendwelche Studis von ihm inszenieren da gerade nochmal eine Szene aus Mitsommernachtstraum war es, ne? Habe ich richtig zugehört.
Ja.
Jetzt sind wir aber schon fast durch mit unserer halben Stunde und ich möchte dich eigentlich nicht verabschieden ohne unsere, es geht immer relativ schnell, ne?
Das ist rum wie nichts, ne?
Um unsere Abschlussfrage, die ich aktuell allen stelle, wir nehmen gerade auf, es ist Mitte Mai 2024, in wenigen Wochen sind Europa- und Kommunalwahlen hier in Sachsen, im September sind Landtagswahlen, hast du noch einen Wunsch in Sachen Wissenschaftspolitik?
Naja, ich würde mir sehr wünschen, dass wir, was auch immer geschieht, und die Möglichkeiten sind ja sehr vielfältig, in der Wissenschaft bei einer gewissen Freiheit bleiben, dass sie, sie ist jetzt schon ziemlich ideologisiert durch die Kämpfe, also ich fühle mich gelegentlich an DDR-Zeiten erinnert, dass sie eine gewisse Freiheit hat, aber dass diese Freiheit natürlich auf der Basis von Demokratie steht und dass wer immer dieses Land regiert, jetzt nicht gerade das Füllhorn aufmacht für die Wissenschaft, weil das wird nicht geschehen, aber dass doch auskömmlich eine freie, demokratische Wissenschaft und deren hochkarätige Vermittlung eben auch durch didaktische Aspekte und Prinzipien und auch Experimente möglich wird. Denn die drei Lehramtspakete haben gezeigt, wenn genügend Geld da ist, und da war genügend Geld da, dann wird es auch besser, weil man sich eben nicht auf andere Dinge konzentrieren muss, sondern wirklich mal darum kümmern kann, dass man gute, ordentliche Lehre macht. Und wenn man die machen kann, ohne allzu viel Aufwand, kann man auch forschen. Sonst steht die Lehre der Forschung im Weg. Ja, und das wünsche ich mir, dass hier keine Brüche kommen, sondern dass alle Verantwortlichen, egal von welchen Parteien, in welcher Koalition sie auch regieren, einsehen, dass unser Land nur vorwärts kommt, wenn wir eine ordentliche Hochschulbildung haben, die wieder die Basis ist für eine ordentliche Arbeit auf allen Gebieten.
Was für ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich würde ja sagen, wir sehen uns in 3 Jahren spätestens in dem Podcast wieder, wenn wir über deine 50 Jahre an der Uni Leipzig reden können. Das wäre ja ein schönes Jubiläum.
Das wäre ein schönes Jubiläum, wenn ich da immer noch Shakespeare lehre.
Ja, ja, und dann vielleicht nochmal mit Sommernachtstraum unten auf der Treppe aufgeführt. Oder wir machen dann von dort den Live-Podcast, den ich immer noch im Hinterkopf habe. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ihnen allen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Hinweise, Tipps, Wünsche haben, wenn Sie selber auch mal zu Gast in diesem Podcast sein wollen, dann melden Sie sich einfach bei der bekannten hd-sachsen-E-Mail-Adresse. Vielen Dank fürs Gespräch, Jürgen, und allen vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Bis bald. Sehr vielen Dank von mir auch.